Antiziganismus, Gatsche-Rassismus oder schlicht Rassismus? Die Diskussion um die Benennung der Diskriminierung und Ausgrenzung von Sinti und Roma. Ein Podcast von Britta Felske.
Antiziganismus. Anti-Zigan-ismus. Anti.
Gegen.
Zigan.
Abgeleitet von?
Ich selbst verwende die rassistische Bezeichnung nur dieses eine Mal.
Zigeuner.
Allerdings kommen wir in einer Podcast-Folge, die die Diskussion um die richtige Benennung von Rassismus gegen Sinti, Roma, Jenische, Traveler, Schausteller in den Mittelpunkt stellt, nicht ohne ein Synonym aus. Ich spreche fortan also von der diskriminierenden Fremdbezeichnung. Aber wir waren dabei stehen geblieben, den Begriff Antiziganismus zu destillieren. Antiziganismus fehlt noch.
Ein Suffix, ein Mittel zur Wortbildung. Das so entstandene Wort bezeichnet ein Glaubenssystem, eine Weltanschauung, eine Ideologie.
Antiziganismus. So viel ist klar. Der Terminus beinhaltet einen rassistischen Begriff, eine Fremdbezeichnung. Erdacht von der Dominanzgesellschaft. Das stimmt, sagt Daniel Strauß. Er ist Vorsitzender des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma in Baden-Württemberg. Vor allem aber handele es sich um ein Konstrukt.
Zigeuner kann sein, wen man als eben als solchen Zigeuner erkennt. Bei dem einen ist es ein freiheitsliebender Mensch und ein Querdenker und ein Philosoph und ja, und bei dem anderen ist es ein Krimineller oder ein jemand, der Frauen schlägt oder das hängt damit zusammen, welche Bilder beinhaltet dieser Begriff für die Person, die den Begriff benennt. Und deswegen sagen wir oder habe ich gesagt, Antiziganismus ist im Grunde genommen die Haltung, dass man gegen Personen ist, die diesem Bild entsprechen. Und fälschlicherweise wird hier eine gesamte Ethnie dafür herangezogen.
Sinti und Roma zum Beispiel. In der weiblichen Pluralform übrigens Sintice und Romnia. In diesem Podcast nutzen wir weibliche und männliche Formen abwechselnd. Aber zurück zu Daniel Strauß. Geboren 1965, kam er als Jugendlicher zur Bürgerrechtsbewegung. Aus eigener Betroffenheit.
Meine Eltern sind ja Verfolgte des Naziregimes. Mein Vater war in Auschwitz und Buchenwald, Sachsenhausen. Meine Mutter war Verfolgte und hatte Zwangsarbeit leisten müssen schon als Kind. Insofern hat mich die Geschichte als Jugendlicher immer tangiert. Ich war immer damit eingebunden und habe mich dann irgendwann in meiner Jugendzeit zusammen mit meinen zwei älteren Brüdern für die Bürgerrechtsbewegung interessiert.
Mit dem Phänomen Antiziganismus habe sich die Bürgerrechtsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland zunächst allerdings gar nicht auseinandergesetzt. Daher habe es in der Community auch keine Debatte über die Benennung des Rassismus gegeben, so Strauß.
Man war der Meinung, dass man, wenn man sich jetzt weg von dem Völkermordverbrechen und weg von dem rassistischen Vernichtungsprogramm bewegt, nämlich hin zu der gesamten Problematik des Rassismus, dass man da an Gewicht verlöre. Das war natürlich in der damaligen Zeit nachvollziehbar.
Auch Romeo Franz hat das so erlebt.
Wenn ich jetzt mal so zurückblicke in meine Jugendzeit, das Wort Antiziganismus erstmal überhaupt nicht aufgetaucht ist. Aber was mir heute auch so klar wird, ist es, dass zu der damaligen Zeit und oft ja auch in der frühen Vergangenheit die Diskriminierung gegenüber unseren Menschen, der Antiziganismus auch von der Mehrheitsbevölkerung nicht wirklich anerkannt war und man auch nicht eine Sensibilität verspürte.
Franz sitzt für die Grünen im EU-Parlament und er ist nicht nur Berufspolitiker, sondern auch Musiker. Im Hintergrund hören Sie das Stück Mare Manuschenge, Romanes für unsere Menschen, komponiert von Romeo Franz. Über Lautsprecher ist die Melodie auch am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Berlin zu hören. Auch seine Familie wurde verfolgt. Grundlage dafür, für den Völkermord der Sintize und Romnia und allen anderen Menschen, die mit der stigmatisierenden Fremdbezeichnung benannt wurden, sei ein in der Mehrheitsgesellschaft fest verankerter Antiziganismus gewesen, erklärt Daniel Strauß.
Denn anders als beispielsweise bei anderen Gruppen waren die deutschen Sinti und Roma ja Christen. Sie waren deutsche Staatsangehörige. Sie konnten mit den Namen oder mit der Religion nicht herausgelesen werden, sondern man musste sozusagen eine breite Unterstützung der Kirchen gewährleisten, der Sozialämter, der Ordnungsämter, der Polizei, der Pädagogen. Also auch die Schulen haben dazu beigetragen mit ihren Erkenntnissen. Und das alles, weil es eben diesen Antiziganismus gibt, dieses Feindbild des Zigeuners. Und damit einhergeht natürlich die Legitimation, ja, die müssen gesondert erfasst, die müssen gesondert verfolgt werden.
Antiziganismus. Erstmals nachweislich verwendet wurde der Begriff laut Antiziganismusforscher Dr. Markus End im Russland der 1920er Jahre von einem Romani-Autor. Dieser wollte dem Hass gegen seine Minderheit auf den Grund gehen. Die wirkliche Auseinandersetzung mit dem weit verbreiteten Rassismus nach dem Zweiten Weltkrieg habe aber erst begonnen, nachdem der Völkermord seiner Minderheit anerkannt worden war, erinnert sich Daniel Strauß. In den 80er Jahren war das.
Es schwirrten damals so Begriffe herum wie Zigeuner-Ressentiment oder Rassismus gegenüber der ethnischen Minderheit der Deutschen, Sinti und Roma. Also alles irgendwie nicht griffig, nicht klar. Und es war eben auch der Begriff Antiziganismus im Gespräch, der sich auch anlehnt natürlich an die Geschichte und die Entwicklung des Antisemitismus. Ich hatte mich damals sehr bewusst entschieden, diesen Begriff auch für die Bürgerrechtsbewegung zu benutzen und hatte dann die erste größere Veranstaltung, in dem wir diesen Begriff öffentlich auch auf einem Plakat formuliert haben.
Der Titel lautete
Antiziganismus, ein Problem in Deutschland, und ein war dann das K in Klammern, also ein oder kein Thema. Und seit dieser Zeit ist dieser Begriff zum Synonym geworden für die spezifische Feindschaft gegenüber den Zigeunern.
Aus seiner Sicht verhält es sich mit dem Begriff Antiziganismus ähnlich wie mit dem Begriff Rassismus. Beide Termini leiteten sich von gesellschaftlichen Konstrukten ab.
Genau. Es gibt keine unterschiedlichen Rassen. Die Vereinten Nationen und keine ernstzunehmende Wissenschaftler würden das in Abrede halten, dass es keine unterschiedlichen Rassen gibt, sondern es gibt eine Rasse und die heißt Mensch. Es gibt unterschiedliche Nationen und Kulturen und Sprachen, aber es gibt nicht unterschiedliche Rassen. Aber das hält sich genauso massiv wie der Begriff Zigeuner.
Die Argumentationsketten sind identisch. Die Mehrheitsgesellschaft erschafft eine Konstruktion, aus der Ablehnung, Abwertung bis hin zu Mord, ja Völkermord entstanden sind und immer noch entstehen. Ein Satz aus der sogenannten Jenaer Erklärung, die 2019 auf dem Jahrestag der Deutschen Zoologischen Gesellschaft entstanden ist, bringt den Zusammenhang auf den Punkt.
Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus und nicht dessen Voraussetzung.
Heißt, ohne die Idee von menschlichen Rassen, aufgeteilt nach willkürlichen Merkmalen, für die es keine biologische Begründung gibt, hätte es auch keine Abwertung von Menschen mit bestimmten Merkmalen gegeben. In anderen Worten, Rassismus erschafft Rassen, nicht etwa Rasse den Rassismus. Analog zum Antiziganismus könnte man sagen,
das Konzept der diskriminierenden Fremdbezeichnung ist das Ergebnis von Antiziganismus und nicht dessen Voraussetzung.
Antiziganismus war da, bevor die diskriminierende Fremdbezeichnung da war. Er hat diese rassistische Kategorie erst möglich gemacht. Antiziganismus, der Begriff ist in den Institutionen angekommen. Der Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma nutzt ihn ebenso wie die Gesellschaft für Antiziganismusforschung und die Bundesregierung in ihrer Expertenkommission Antiziganismus. Seit den 1990er Jahren hat sich Antiziganismus als eigenes Forschungsfeld entwickelt. Dass sich der Begriff weitgehend durchgesetzt hat, hat aus Sicht von Daniel Strauß auch ganz praktische Gründe.
Für mich ist es eine Situationsbeschreibung, ein Phänomenbezeichnung, und sie ist eingängig, sie ist klar, sie ist definiert.
Und wie verbreitet ist der Begriff in der Dominanzkultur? Antiziganismusforscher Dr. Markus End schreibt dazu in einem Aufsatz:
Der Begriff des Antiziganismus selbst setzt sich in der politischen Sphäre erst allmählich durch. Für eine breitere Öffentlichkeit bleibt er unverständlich.
Unumstritten ist der Terminus in keiner Sphäre. Einige Aktivisten lehnen ihn inzwischen gänzlich ab. Die Romnia-Aktivistin Isidora Rendjelovic etwa hat sich von dem Begriff verabschiedet. In einem Interview mit der Heinrich-Böll-Stiftung erklärt sie:
Ich verstehe sehr wohl die Kritik an dem Begriff und teile sie mittlerweile auch. Aber vielmehr hinterfrage ich auch das Konzept und bin eher rassismustheoretisch orientiert. Ich versuche, aus der Geschichte des Rassismus mit verschiedenen anderen Rassismen Vergleiche zu ziehen, um die Genese von Rassismus gegen Romnia und Sintizer besser nachzuvollziehen.
Vor allem Aktivistinnen aus der Community bringen weitere Begriffe in die Diskussion ein, wie eben Rassismus gegen Sinti und Roma, Antiromaismus oder Gadje-Rassismus. Gadje ist ein romanes Wort und steht für alle, die nicht der Minderheit angehören und benennt damit die, von denen der Rassismus ausgeht. Rendjelovic begrüßt die Diskussion. Diese habe zu einer, so wörtlich, heilsamen Verunsicherung geführt, die uns die Chance gibt, unseren Blick und unseren Aktivismus neu zu fokussieren. Nach dem Motto Antiziganismus, darf ich das sagen? In der Kritik steht vor allem die beleidigende Fremdzuschreibung Zigan, die so immer und immer wiederholt wird. Ein weiteres wichtiges Argument, auch aus Sicht von Rendjelovic, ist, dass als Betroffene von Antiziganismus in der Regel Sinti und Roma benannt werden. Durch diese scheinbare Gleichsetzung könnte die Verwendung von Antiziganismus dazu beitragen, dass tief verwurzelte Vorurteile weiter bestehen, nämlich Zigan gleich Sintize und Romnia. Und abgesehen von diesem Trugschluss, was ist das eigentlich, dieser in Anführungsstrichen Ziganismus? Daniel Strauß kann die Kritik nachvollziehen.
Weil natürlich in dem Augenblick, wo ich etwas benenne, ich auch im Grunde genommen etwas reproduziere.
Daher ist Strauß auch nicht zu 100% glücklich über den Begriff, im Gegensatz zu Romeo Franz.
Antiziganismus beschreibt für mich genau diese Form der Diskriminierung, der ich als Sinto ausgesetzt war.
Daniel Strauß begrüßt die Kontroverse.
Ich finde es gut, dass man darüber diskutiert, weil man sich darüber ein Bild macht und tatsächlich in den letzten 3 bis 5 Jahren erlebe ich vermehrt eine Diskussion darüber, allerdings nicht in der Fläche, sondern eben in Teilbereichen. Also Berlin spielt da eine Rolle, NRW spielt da eine Rolle, Hamburg spielt eine kleinere Rolle. Ansonsten im Moment sind es nur Flecken. Aber ich finde es wichtig und richtig.
Eine bessere Alternative zu Antiziganismus sei ihm allerdings auch nicht bekannt.
Ja, es ist ja am besten, wenn man über den Begriff Zigeuner nicht mehr reden müsste. Aber ich muss im Grunde genommen einen Begriff finden. Vielleicht finden wir ja einen besseren.
Romeo Franz glaubt nicht, dass das etwas an der Lebenssituation von Sintize und Romnia verändern würde. Die Diskussion um die richtige Bezeichnung dieses spezifischen Rassismus ist aus seiner Sicht in der Community auch überschaubar. Und auf internationaler Ebene?
Von meinem Gefühl her, 95-97% reden wir hier von Anti-Gypsism, also von Antiziganismus. Vereinzelt denkt man dann mit Anti-Romaismus, aber tatsächlich ist man da schon sehr, sehr zaghaft, weil es geht nicht um das Anti-Roma-Bild. Wenn man jetzt auch noch weiß, dass die Menschen mit Romani-Hintergrund, die Romane sprechenden Menschen in Europa, um eine super heterogene Gruppe handelt, ne? Also die jeweils Bürger ihrer Nationalstaaten sind seit Jahrhunderten unterschiedliche Romanis-Sprachen sprechen, Religionen, andere Religionen haben als andere und eine andere Kultur haben, dann sieht man dann schon, dass man sich hier verrennt.
Während es immer noch unklar ist, woher die stigmatisierende Fremdbezeichnung stammt, die im Deutschen gängig ist, leitet sich das englische Gypsy von Ägypter ab. Daniel Strauß erklärt den Zusammenhang.
Eines der ersten antiziganistischen Bildern, die halt erklärt worden sind, warum Sinti und Roma obdachlos sein müssen, weil sie, warum sie keine Heimat brauchen oder auch keine Heimat haben dürfen oder auch als Entschuldigung für die politisch Handelnden, dass es richtig ist, sie zu vertreiben, ist in einer Geschichte aufgezeichnet, die Frau Ines Köhler-Zilch von der Enzyklopädie des Märchens aufgearbeitet hat. Sie beschreibt die Geschichte der verweigerten Herberge, die die Kirchen sozusagen kolportiert haben, indem das Jesuskind mit seinen Eltern flüchten musste, damals, als es die Babymorde von Herodes gab, und sie dann nach Ägypten geflohen seien und dort Obdach und Bleibe bei einer Roma-Familie gesucht hätten. Und nachdem dieses abgelehnt worden sei, hätte Maria dieses Volk verflucht und gesagt, auf das ihr selbst niemals eine Heimat haben würde und ein Dach über den Kopf.
Romeo Franz setzt sich auf EU-Ebene für gleichwertige Lebensverhältnisse für Menschen mit Romani-Hintergrund ein.
Weil sie ja keine gleichberechtigte Teilhabe, wird ihnen die verwehrt durch die Ausgrenzung und Segregation. Aber Menschen müssen überleben und bilden dann Überlebensstrategien, wie im Beruflichen und in allem. Und das ist dann für die Mehrheitsgesellschaft, sagen kann, die gehören nicht zu uns und die haben eine eigene Art zu leben, was sie eigentlich müssen, weil die Mehrheitsgesellschaft ihnen nicht die Möglichkeit gibt, sich gleichberechtigt teilzuhaben an der Gesellschaft und dadurch dann solche Situationen halt entstehen. Weil was will man machen? Dann bleibt ja nichts weiter übrig, als einen selbstständigen Beruf zu nehmen. Und das sind halt diese Situationen, die durch diese Ausgrenzung passiert sind, die dann aber auch gleichzeitig von der Mehrheitsgesellschaft gesehen werden als eine Lebenseinstellung und Lebensart, ohne zu bedenken, dass die Mehrheitsgesellschaft das produziert hat.
Die Politik im Nationalsozialismus wirke da noch immer nach.
Im Nationalsozialismus hatten wir ein Beschulungs- und Berufsverbot. Das heißt, gerade eine große Anzahl von unseren Menschen konnten nicht in die Schule gehen, konnten keinen Beruf lernen. Nur die Jungen, die meisten, die 10%, die überlebt haben von den deutschen Sinti, waren die Jungen und Starken, die überlebt haben. Und das waren die dann ohne Schulbildung. Dass das produziert wurde vom Nationalsozialismus, das hat man erst viel später wahrgenommen. Und vorher nicht. Vorher war das einfach so, weil die sind halt alle so, die gehen nicht zur Schule. Was völlig falsch war. Denn meine Großmutter, die ist 23 geboren, die hatte ihre Schulbildung abgeschlossen und hat ihre Ausbildung gemacht in einem Schreibwarengeschäft, genau wie ihre anderen Geschwister auch. So, und dann kam Hitler an die Macht und dann musste meine Großmutter flüchten. Wenn meine Großmutter nicht überlebt hätte, hätte ich wieder auch keine Möglichkeit gehabt, Bildung so kennenzulernen oder jemanden einfach zu haben, der mir bei den Hausaufgaben hilft. Und solche ganz, ganz simplen Dinge tragen dann, ich sage jetzt mal, die Schuld daran. Und dazu muss dann die Mehrheitsgesellschaft oder beziehungsweise dann auch die Bundesregierung muss davon einfach die Verantwortung tragen.
Antiziganismus ist aus seiner Sicht die stärkste Form von Rassismus, kaum anerkannt in der Dominanzgesellschaft. In der Leipziger Autoritarismusstudie 2020 von Oliver Decker und Elmar Brähler stimmt die Hälfte der Befragten der Aussage zu, Sintize und Romnia neigen zu Kriminalität. In Ostdeutschland ist diese Einstellung sogar noch etwas verbreiteter als in Westdeutschland. In den vergangenen 6 Jahren ist dieser Wert nie unter die 50%-Marke gerutscht. Den Parlamentarier erschüttern solche Ergebnisse nach wie vor. Allerdings überraschen sie ihn auch nicht mehr.
Die Situation vor Black Lives Matter, ein paar Monate vorher, als Covid-19 dann um sich griff, die Situation der Menschen mit Romani-Hintergrund in Osteuropa, in Rumänien und Bulgarien, die von der Polizei auf brutalste Weise ja tatsächlich misshandelt wurden, die eingesperrt wurden, in ihren Vierteln gehindert wurden, sich Nahrungsmittel zu holen, kein Trinkwasser hatten und so weiter und so weiter. Das war eine unglaubliche Situation in Europa, wie man mit Menschen umgeht, wie man Menschenrechte missachtet. Aber es gab keinen Aufschrei Roma Lives Matter. Das kam da nicht. Und man hat sofort diese Hierarchie der Rassismen ist mir auch im letzten Jahr wieder so ganz klar geworden, wo der Antiziganismus eigentlich steht in der Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft.
Den Begriff Antiziganismus abzuschaffen, findet Romeo Franz in seinen Bemühungen, das zu ändern, regelrecht kontraproduktiv. Er steht voll und ganz hinter der Bezeichnung.
Wenn man jetzt Antiziganismus umbenennen würde in Anti-Romaismus oder Anti-Sintiismus, dann ethnisiert man es tatsächlich. Aber hier geht es bei Antiziganismus, ist nicht eine ethnische Frage, sondern eine Frage eines tradierten Rassismus, eines tradierten Bildes, das es eigentlich so gar nicht gibt. Es ist ein Bild gegen ein Stereotyp, gegen Stigmata. Aber es geht nicht um die Ethnie. Ist das eine Romni? Ist das eine Sintetsa? Ist das eine Kale? Ist das von dem Marsch? Das spielt da gar keine Rolle. Sondern das ist einfach für denjenigen, einer, der nach Zigeunerart lebt oder sich verhält.
Manouche bedeutet auf Romanes schlicht Mensch. So bezeichnet sich die Gruppe der Sinti in Frankreich und den angrenzenden Ländern. Kale ist eine weitere Eigenbezeichnung der Roma und leitet sich von Kalo ab, Romanes für Schwarz. Romeo Franz warnt davor, für jede Gruppe und Bezeichnung nun einen eigenen Rassismusbegriff zu bilden.
Wenn wir es tatsächlich selbst schaffen, es zu zerfleddern und in viele, viele Richtungen zu zerstreuen, ich glaube, dann kommen wir den Kampf gegen Rassismus, kommen wir da nicht viel weiter, als wie wenn wir das tatsächlich kompakt zusammenfassen und wenn wir klar sehen, dass es sich hier darum handelt, dass jemand hier ein Feindbild hat, das er Zigeuner nennt.
Und dass es bei antiziganistischer Diskriminierung eben nicht auf die Ethnie ankommt, das habe er selbst erlebt.
Meine Erfahrung als jemand, der dem Antiziganismus oft ausgesetzt war, ist, dass man auf mich, selbst heute noch, wenn ich Antiziganismus erfahre, und das erfahre ich tatsächlich heute als Abgeordneter immer noch, man mich als ein Zigeuner sieht. Man legt also ein Stereotyp über mich und sagt, das ist das Bild des Zigeuners. Bei den meisten Diskriminierungen, die ich erlebt habe, antiziganistischen Diskriminierung, war es eigentlich nie der Fall, dass man mich als Sinto gesehen hat.
Es gehe also eben nicht um ein Feindbild gegen Sinti.
So würden wir dann tatsächlich einen Bärendienst erweisen, weil dann würde ich sagen, hallo, ich bin auch hier, ich möchte auch gerne noch diskriminiert werden und bitte, dieser Rassismus hat meinen Namen. Also das wäre natürlich, um in dem Mittelpunkt zu stehen zu wollen, dann kann ich das verstehen, aber ich glaube, der Preis wäre viel zu hoch und es wäre unsinnig, weil es geht hier tatsächlich um das Bild des Zigeuner oder des Zigeunerbildes. Und das hat nichts mit der Ethnie zu tun.
Zum Beispiel Schaustellerinnen, irische Traveler, jenische. Keine ethnischen Minderheiten, sondern soziolinguistische bzw. soziokulturelle Gruppen. Trotzdem schmeißt sie die Mehrheitsgesellschaft meist in einen Topf und betitelt die Menschen mit einer jahrhundertealten Fremdbezeichnung, die nun allerdings im Wort Antiziganismus wieder auftaucht. Wieso Zigan da nicht einfach weglassen und stattdessen schlicht von Rassismus sprechen, zumal antiziganistische Einstellungen offenbar weit verbreitet sind und gesellschaftlich kaum sanktioniert werden? Wäre es angesichts dessen nicht folgenreicher, jemanden als Rassistin zu bezeichnen, statt als Antiziganistin? Romeo Franz findet es trotzdem richtig und wichtig, hier zu differenzieren.
Es gibt ja unterschiedliche Formen. Es gibt ja auch den, ich sag mal, Rassismus gegen Homophobie oder gegen Schwule und Lesben, gegen queere Menschen. Ich glaube, dass es ganz gefährlich ist, wenn wir die unterschiedlichen Rassismen nicht benennen. Da vereinfachen wir es. Und das darf man nicht machen. Wir müssen schon die verschiedenen Gesichter des Rassismus zeigen, um sie nicht vergessen zu machen. Die Rassisten sollen schon sehen, zu welcher Gruppe der Rassisten sie gehören. Und dass das nicht ein Kavaliersdelikt ist und man sie einfach so mit dem großen Schirm mal nehmen. Wir nehmen das mal nicht so ernst. Wir schmeißen die mal alle in einen Topf, sind alle gleich, die Rassisten, ja okay. Und sagen dann nicht über den speziellen Rassismus was. Ich glaube, das wäre der Sache, dem Kampf gegen Rassismus und seinen Formen nicht, würde nicht gut sein.
Das findet auch Daniel Strauß.
Rassismus ist sozusagen der Oberbegriff. Und wenn ich mich allgemein mit irgendetwas beschäftige, benutze ich auch diesen Begriff Rassismus. Wenn ich aber auf eine spezifische Form gehe, zum Beispiel, wenn es um Juden geht, dann spielt eben auch die Geschichte, in der Juden eine Rolle gespielt haben, und Antisemiten spielen da eine Rolle. Und dann gibt es dafür eben einen Begriff. Und diese spezifische Form des Antiziganismus, die ist ähnlich.
Und noch aus einem anderen Grund findet er den Begriff Antiziganismus gut.
Vorteil ist, dass ich die Problemlage anspreche, ohne jemanden zunächst direkt etwas zu unterstellen, wie das bei anderen Formen ist, wie zum Beispiel, wenn man Gadje-Rassismus oder weißen Rassismus, sind ja auch alles Begriffe so aus der Sozialarbeit.
Gadje, also alle Außenstehenden.
Und da entzieht sich mir der Sinn. Also es ist kein Mehrwert, es ist kein Gewinn darum, dass ich von Gadje-Rassismus spreche. Gadje-Rassismus gibt es eben auch gegenüber Juden, dann kann man auch Rassismus behalten.
Gadje-Rassismus wird in Teilen der Community verwendet. Der Begriff rückt die Mehrheitsgesellschaft in den Fokus. Allerdings müssten nach diesem Prinzip auch Menschen Gadje sein, die selbst von der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert werden. Schwarze Menschen zum Beispiel. Aus Sicht von Daniel Strauß wirkt die Verwendung von Gadje-Rassismus spalterisch.
Ich stelle sofort ein Wir und Ihr her. Also mein Gegenüber fühlt sich ja sofort als Gadje. Also wenn ich jetzt von Gadje-Rassismus spreche, dann meine ich Sie. Und ich nehme mich persönlich davon aus. Und hier lege ich eine Wertung hinein. Und das ist für Gespräche nicht sinnvoll und es ist auch nicht substanziell. Weil ich kann nur von Vorurteilen sprechen und Vorurteile hat jeder Mensch, die habe auch ich, und die sind auch gut so, solange wie sie keinem anderen schaden oder solange ich nicht eines Besseren überzeugt worden bin. Rassistisch wird es erst dann, wenn ich sozusagen nicht belehrbar bin. Wenn ich von Rassismus spreche, dann ist das eine Analyse von einer Problemlage. Wenn ich von Gadje-Rassismus spreche, habe ich ihn ethnisch verortet, alle außer mir.
Dieser Kritik schließt sich Romeo Franz an. Als er zum ersten Mal von Gadje-Rassismus gehört habe:
Ich wusste tatsächlich nicht, was ich mit dem Wort anfangen soll. Ich konnte das nicht einordnen. Ich habe zuerst mal gedacht, wer weiß denn, wer Gadjo ist? Ein Gadjo-Rassismus? Bin ich dann jetzt jemand, der weiß, was ein Gadjo ist? Ein Gadjo ist jemand, der nicht der Minderheit angehört? Und ich den jetzt rassistisch verurteile.
Inzwischen ist auch Franz klar, dass Gadje-Rassismus die adressiert, die die Diskriminierung ausüben. Trotzdem, die Probleme bleiben aus seiner Sicht.
Ja, aber ich sag jetzt mal, die Mehrheitsgesellschaft weiß doch gar nicht, dass sie Gadjo heißen.
Das Prinzip Gadje-Rassismus fußt aus seiner Sicht ebenfalls auf einer Konstruktion. Wie erkennt man Gadje? Man mache das dann auch an Äußerlichkeiten fest, an Stigmata. Und noch ein Argument führt er gegen den Ansatz an. Rassismus gäbe es nun mal auch innerhalb der Minderheit.
Jeder Mensch hat Vorurteile in sich, trägt Vorurteile. Und da unterscheiden sich wir jetzt als Sinti oder andere Menschen mit Romani-Hintergrund nicht. Die haben mehr oder weniger Vorurteile in sich. Und gegenüber wem ist auch völlig unterschiedlich. Also wir sind davon nicht befreit, weil wir jetzt besonders stark dem Antiziganismus ausgesetzt sind, heißt das nicht, dass wir selbst nicht diskriminieren.
Besonders deutlich zutage getreten sei das nach der EU-Osterweiterung. 2004 traten Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn der EU bei. 2007 folgten Bulgarien und Rumänien.
Man hat das sehr klar gesehen, als die Zuwanderung aus Osteuropa kam. Die Zuwanderung, die europäische in die Union kam, Rumänien, und hier plötzlich diese Situation von der Politik, aber auch von Medien oft so dargestellt wurde und benannt wurde als die Zigeunerflut oder die Zuwanderung, und dass man da immer oft gesagt hat, Sinti und Roma aus Rumänien oder aus Bulgarien, die hier eingewandert sind oder hier betteln gehen und so. Was man doch sieht jetzt innerhalb der Minderheit, dass zum Beispiel bei einigen Sinti, dass ich schon gehört habe, dass sie zum Beispiel Vorurteile gegenüber den ex-jugoslawischen Menschen mit Romani-Hintergrund haben.
Anstatt sich solidarisch zu erklären, habe man Angst bekommen.
Und der wurde auch bestätigt, weil die deutsche Mehrheitsbevölkerung hat dann tatsächlich auch Sinti benannt als, die sollen doch bitte nach Hause gehen, wo sie herkommen. Obwohl die schon seit Jahrhunderten hier leben und deutsche Staatsbürger sind, hat man hier wieder das Zigeunerbild auf Menschen projiziert und war dann plötzlich mit betroffen. Und da hat man dann schon gemerkt, dass man schon ziemlich dann rassistisch war, aber aus dem Grunde auch, weil man einfach mit betroffen war, obwohl man da gar nicht dazu gehört hat. Und solche Geschichten gab's doch.
Romeo Franz lehnt andere Begriffe wie Gadget-Rassismus, Antiromaismus oder schlicht Rassismus nicht nur ab, weil er sie für unpassend hält. Er ist einfach der Meinung, dass es keinen besseren geben kann als Antiziganismus. Trotz seiner Bedenken wegen der Reproduktion des Wortes Zigan steht auch Daniel Strauß hinter dem Begriff. Mit einer Einschränkung. Man dürfe Sinti und Roma eben niemals mit der rassistischen Bezeichnung gleichsetzen.
Wenn man aber Zigeuner als eine Konstruktion der Gesellschaft versteht, dann hält man ihr ein Bild, ein Spiegel vor und sagt, bitte schau dort hinein, das sind die Bilder, die du konstruierst, und Sinti, Roma und andere Gruppen leiden darunter.
Doch wie schafft man das? Jahrhundertealte Rassismen aus dem kollektiven Gedächtnis der Dominanzgesellschaft zu dekonstruieren, zu zeigen, dass nicht nur Sintize und Romnia von Antiziganismus betroffen sind. Und wie soll die Dominanzgesellschaft dahinter kommen, dass Sinti und Roma eben nicht das politisch korrekte Synonym für die diskriminierende Fremdbezeichnung ist und kein Sammelbegriff, wie er zum Teil fälschlicherweise in Medien und Politik verwendet wird, sondern ein Wortpaar, hinter dem eine heterogene Vielzahl von Gruppen steckt. Romeo Franz hat eine Antwort.
Indem man sensibilisiert. Und das fehlt in der Gesellschaft. Und ich sage jetzt nicht nur in der Zivilgesellschaft, sondern auch in den Institutionen auf allen Ebenen, auch in der Politik, in den Medien und so weiter, muss man endlich damit beginnen, sich mit dem Thema Rassismus und den Themen der unterschiedlichen Rassismen tatsächlich zu befassen. Ich sage das deswegen, weil aus meiner Erfahrung heraus gab es oft Institutionen, die das abgelehnt haben mit den Worten, bei uns gibt es keine Rassisten.
Genau das sei der Punkt.
Das Bewusstsein, dass ich mit meinen Vorurteilen, die ich habe, meinen tradierten Vorurteilen, Menschen diskriminiere, das muss einem klar gemacht werden. Und man muss sich damit selbst konfrontieren und auch mal reflektieren. Und das muss noch viel weitergehen.
Wichtig sei es, schon bei Schülerinnen und Schülern damit anzufangen. Aber
ich sage, da sind wir noch ganz am Anfang, dass dieses Thema in die Curricula einfließt. Es ist ja damit auch nicht getan, dass es nur in die Bildungspläne erstmal einfließt, sondern wir müssen ja die Lehrer auch damit ausbilden. Da frage ich mich dann, wenn eine Lehrkraft selbst nicht sensibilisiert ist und mit dem Thema sich auseinandergesetzt hat, wie will sie denn diese Themen vermitteln? Da haben wir eine ganz, ganz große Arbeit damit, wie kann das in die Lehrpläne einfließen, aber auch in die Ausbildungspläne der Lehrer und Lehrerinnen. Das ist ganz wichtig. Und das haben wir in ganz Europa, ist dieses Thema ganz am Anfang.
Das zeige.
Wenn das Bewusstsein nicht geschaffen ist bei den Nationalstaaten, wir haben hier eine Minderheit, wir sind hier verpflichtet, den Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe zu geben und zu gewährleisten. Dann ist es ganz schwer, da schon mal anzufangen, dass man sagt, na gut, dann fangen wir jetzt erstmal an mit den Lehrplänen und wie bilden wir eure Lehrer aus? Das ist also das Pferd von hinten aufgezäumt.
Romeo Franz arbeitet daran.
Deswegen ist es so wichtig, dass die Nationalstaaten, das ist jetzt meine Arbeit, die ich mache als Europaabgeordneter, dass mein Ziel ist, ein Gesetz zu schaffen für Menschen mit Romani-Hintergrund in Europa, das Nationalstaaten dazu verpflichtet, den Menschen mit Romani-Hintergrund eine gleichberechtigte Teilhabe zu gewähren. Und dass der Antiziganismus prioritär in den Nationalstaaten behandelt werden muss, weil sie können so viele Inklusionsstrategien und Programme machen, wie sie möchten. Wenn sie nicht den Antiziganismus in den Institutionen und selbst in der Zivilgesellschaft nicht bekämpfen, dann werden auch keine Inklusionsstrategien fruchten.
Die Begriffsdebatte dürfte unabhängig davon weitergehen.
Sie hörten Antiziganismus, Gadget-Rassismus oder schlicht Rassismus? Die Diskussion um die Benennung der Diskriminierung und Ausgrenzung von Sinti und Roma. Ein Podcast von Britta Felske im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung.